Diese Übertragung kann Spuren von Kunstfreiheit und Illuminaten enthalten.
Herzlich willkommen zur 10. Folge von Liebepunkt Bayern, der zweite Teil einer Doppelfolge, in der wir die deutsch-französische Freundschaft feiern, die, wo könnte es anders gewesen sein, ihren Ursprung eigentlich in Bayern hatte. Und das machen wir ausgerechnet im 200. Todesjahr Napoleons. Der hatte damit nämlich sehr direkt etwas zu tun. Wir reden heute aber nicht nur über Napoleon, sondern wir reden vor allem über den Architekten des modernen Bayerns. Stefan, wer war das?
Das ist ganz klar. Graf wurde er dann später. Graf Maximilian Montgelas. Manche sagen auch Montgelas.
Wer das war, warum er der Architekt des modernen Bayerns war, das klären wir gleich. Vorher verraten wir euch noch ganz kurz, was wir heute vorhaben. In der letzten Doppelfolge mit geschichtlichem Schwerpunkt haben wir euch 400 Jahre in 40 Minuten näher gebracht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Aufklärung. Die beginnt so im 17. Jahrhundert ungefähr. Und wie das alles sich entwickelt hat, wer dafür verantwortlich war und welche entscheidenden Schritte Bayern gemacht hat, um dorthin zu kommen, darum kümmern wir uns heute. Und ganz am Ende verraten wir euch noch ein paar Buchtipps und sagen euch, wo ihr diesen Persönlichkeiten, um die es heute geht.
Na, fangen wir gleich an mit einem Interview, das ich heute Vormittag geführt habe, mit dem Nachfahren, mit dem Ur-Ur-Urgroßenkel von Graf Maximilian Montgelas. Der heißt jetzt Tassilo Graf Montgelas. Der Graf ist nur noch ein Teil des Namens, wegen der Geschichte, wie es dann so weitergegangen ist. Der Vorsitzende der Montgelas-Gesellschaft, Pierre Wolf, ganz herzliche Grüße, hat dieses Interview möglich gemacht und mir auch sehr viele spannende Tipps erzählt und ein paar Anekdoten zum Thema Montgelas in München und zu seinem Wirken in Bayern. Und jetzt spielen wir jetzt das Interview ab mit dem Tassilo Graf Montgelas. Graf Montgelas, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Kurzinterview für Liebepunkt Bayern.
Gerne.
Wir sind heute in Schloss Nymphenburg. Da hat Ihr Urgroßvater, der in Ihrer Familie sogenannte Minister, Graf Maximilian Montgelas, verhandelt mit den Österreichern, um dem Max, dem ersten Josef, Gelegenheit zu geben. War er da schon Max, der erste Josef? Nein, war er, glaube ich, noch nicht. Um dem Kurfürsten war er damals noch, Max, dem vierten Josef, Gelegenheit zu geben, heimlich nach Würzburg zu entkommen, wo die französischen Truppen bereits im Anmarsch waren. Und hat die Österreicher da ausgetrickst. Das ist einer der Gründe, warum wir heute in Nymphenburg sind und aus Nymphenburg berichten.
Aha.
Und ich hätte Sie gerne gefragt nach einer Anekdote des Ministers, des Grafen, damals hieß er noch Graf Maximilian Montgelas.
Damals war er noch nicht Graf, erst 1809, glaube ich.
Genau, dann verliehen von dem... Dann war er schon König,
genau.
Max der erste Josef, der allererste König von Bayern. Und jetzt hätte ich Sie gerne gebeten um eine Anekdote aus dieser Zeit. Vielleicht hat es mit den Österreichern zu tun, vielleicht über die Zusammenarbeit mit Max Josef, der ja nicht zum Staatsmann ausgebildet war eigentlich und, glaube ich, sehr froh war, dass er den Minister an seiner Seite hatte, ihren Vorfahren.
Richtig, ja. Sagen wir mal so, unser Minister, sage ich jetzt, der war ja sehr, sehr raffiniert. Er war unglaublich diplomatisch auch und er wusste genau, wie man mit seinen Vorgesetzten oder mit seinem Dienstherrn umzugehen hatte. Er war, sagen wir mal, er war schwierig oder zurückhaltend bei bestimmten Vorschlägen, die also hier von seinem Minister kamen. Und der Minister hat sich immer überlegt, wie er am besten bei seinem Vorgesetzten, also bei dem König, damals noch Kurfürst, mit seinen Ideen durchkommt. Also hat er sich immer überlegt, drei Vorschläge zu machen. Einen Vorschlag wusste er genau, den lehnt der König, Kurfürst, ab, weil er eben sagen muss, er ist ja der Souverän und der Souverän entscheidet dann. Schön, wusste er. Dann hat er einen zweiten Vorschlag in der Schublade gehabt, den hat er da vorgetragen. Da war dann der Souverän etwas zögerlich, hat gesagt, ja, man könnte oder man könnte nicht. Und der dritte Vorschlag, den er auch noch in der Schublade hatte, den hat er zuletzt ausgepackt und den wollte er haben. Und dann hat der Souverän, hat der König gesagt, okay, das machen wir so. Und damit hatte sich der Minister in der Regel mit seinen Ideen bei seinem Dienstherrn durchgesetzt.
Letztlich gut für Bayern und gut für den Dienstherrn. Woher wissen Sie das? Also gibt es da ein Tagebuch, das Sie...
Ach, das weiß man so aus Erzählungen und es gibt natürlich sehr viel. Ich meine, wer sehr viel über ihn geschrieben hat, über den Minister, war ja der Professor Weiß. Der Professor Weiß, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der hat es ja, ich sag mal, das war eigentlich sein Lebenswerk. Der hat über den Minister seine Jugend, über seinen Vater auch geschrieben, hat also ein zweibändiges Werk über die Person des Ministers, über seine Tätigkeit, über sein Sein, über sein Wirken für Bayern geschrieben, als ein Standardwerk. Und eigentlich der Professor Weiß ist derjenige, der den Minister so, sagen wir mal, ja, zu Beginn dieses Jahres, in unserer Zeit, eigentlich wieder entdeckt hat. Denn der Minister war lange Zeit eher, sagen wir mal, verschollen und man hat ihn immer nur angehängt, sein Wirken gegen die Kirche und ihm immer wieder vorgeworfen, die Säkularisation ist das, was man am meisten immer wieder zu hören bekommen hat. Und da ist dieser Professor Weiß eben der Lebensgeschichte und dem Wirken des Ministers nachgegangen und hat also da eigentlich sein Lebenswerk gemacht.
Das ist die Bibel unter den Mangela-Biografien.
So ist es ja. Und für mich persönlich, sagen wir mal, ich habe gewissermaßen den Minister für mich persönlich entdeckt, weil ich war ja auch als Student unterwegs und als Junge hat man sich nicht so gekümmert und ich war auch viel im Ausland unterwegs. Aber einmal als Student war ich in einer Akademie in der Wieskirche. Und das war sehr interessant alles. Ich bin also von der Ausbildung her Jurist und hat natürlich damals zu dem Programm auch gehört eine Besichtigung der Wieskirche. Kennen Sie die Wieskirche?
Nein.
Kennen Sie nicht? Also ein wunderschönes Barockwerk da im Richtung Allgäu. Mhm. Die Wieskirche ist ganz bekannt. Kurzum, ein prachtvolles Bauwerk, ja. Und dann war der zuständige geistliche Herr, hat da eine Führung gemacht und alles erklärt, wie schön, wie wunderbar, also hier Barock und Kirche und Glauben dargestellt ist. Und am Schluss, wir waren unsere Studentengruppe, haben uns da versammelt unter der Kirchenkuppel und hat er so eine Abschlussrede gehalten und sagt dann, stellt euch vor, dieses Wunderwerk an Glauben wollte der vom Teufel besessene Minister Mangela in München niederreißen lassen. Boah, können Sie sich vorstellen, wie ich Farbe angenommen habe, weil alle meine Studentenkollegen natürlich sich umgedreht haben, mich angespitzt haben. Das war für mich, sagen wir mal, so das Erlebnis, wo ich angefangen habe, mich um den Minister etwas zu kümmern, mich zu interessieren und zu schauen und nachzulesen, was er alles gemacht hat, welche Persönlichkeit er im Grunde genommen war.
Dabei stimmt das gar nicht. Die Untaten, die im Rahmen der Säkularisation auch passiert sind, hatte er nicht zu verantworten. Das ist dann wieder die Entscheidung vieler Einzelnen gewesen. In Ihren Worten, Graf Mangela, was bedeutet denn der Minister, der Vorfahr für Bayern? Wer war er und was hat er für Bayern getan? Wenn Sie das kurz zusammenfassen könnten.
Ja, da muss man natürlich ein bisschen zurückgehen, sagen wir mal, zu der Zeit, wo, also Ende des 18. Jahrhunderts, war ja Bayern eigentlich, kurz vor dem Ende. Es war ja der Kurfürst Karl Theodor, war ja eigentlich dabei, dieses Kurfürstentum, für das er gar nicht so großes Interesse hatte, an Österreich weiterzugeben, ja. Die Österreicher waren natürlich sehr daran interessiert, dieses Gebiet hier einzunehmen, weil sie natürlich die Verbindung hatten, dann ins Badische rüber und solche Sachen. Und da hat damals, das war auch noch der König von Preußen, der war natürlich nicht damit einverstanden und hatte kein Interesse daran, dass die Österreicher hier im Süden sich breit machen. Also das Kurfürstentum Bayern stand eigentlich, wenn man so will, auf Spitz und Knopf da.
Die Franzosen hätten auch eher nicht so gerne die Österreicher so nahe gehabt.
Das war es eben auch. Also in diese politische Situation ist damals der Minister hineingewachsen, ja. Dann kam die Französische Revolution dazwischen. Der Minister war damals in der Pfalz drüben tätig und musste dann ausweichen. Ist dann in Ansbach gelandet und hat in Ansbach sein Regierungsprogramm entworfen, das sogenannte Ansbacher Memoir. Ja? Und da hat er genau auf 2 oder 3 Seiten seine Vorstellungen entwickelt über das und über das, wie man das Kurfürstentum Bayern wieder auf die Beine bringen soll, um es etwas salopp auszudrücken. Ja? Und hat also hier ganz klare Vorstellungen entwickelt und ein ganz klares Programm. Und das hat er dann nach dem Tod von Karl Theodor, Kurfürst, dann entwickelt und eben mit dem König Max Joseph I. dann. Und da gehörte natürlich dazu wichtiges Reform der Verwaltung, Gemeindeverwaltung, Justizwesen, Finanzwesen, all diese Dinge. Und das ist hinein, sagen wir mal, das war in diese Umbruchzeit ist das entwickelt worden. Man muss sich vorstellen, dass damals Napoleon in Europa tätig war. Also auf dem Bayerischen Gebiet waren französische Truppen, waren österreichische Truppen. Es ging auf Spitz und Kopf, da wurde hin und her gekämpft, ja. Und da musste man sich zurechtfinden. Unter anderem eben auch die Präsenz der Kirche, was dann zur Säkularisation geführt hat, weil das Bayerische Staat war total überschuldet, ja, und man hat eben gehofft, und das war also vielleicht eine Fehleinschätzung, beziehungsweise Fehleinschätzung nicht, aber in der Umsetzung war es falsch, man hat also gedacht, wenn man das beachtliche Vermögen der Kirche in Bayern, die großen Klöstervermögen, wenn man die säkularisiert, dann kann man die Staatsfinanzen sanieren. Diese Rechnung ist nicht so ganz aufgegangen, wie das halt immer wieder passiert, weil das sind dann Spekulanten, die machen das große Geschäft, ja, und das eigentliche Ziel wird dann verfehlt.
Ja, ja? Das, was viele Menschen nicht begreifen, dass die Planung, so sehr man sie vorher ausgetüftelt und ausgeheckt hat, dann von sehr vielen Einzelfaktoren abhängt. Genau.
Man hat es ja gesehen hier bei der Wiedervereinigung, war es ja im Grunde genommen ähnlich. Nicht? Man hat also hier einen Staat übernommen, der also wirtschaftlich bankrott war, nicht? Und man hat also versucht, das zu sanieren. Also man hat Dinge ausgeschrieben. Da waren dann natürlich sehr schlaue Unternehmer unterwegs, nicht? Die haben Industrien stillgelegt auf eigene Kosten, nicht? Aber man hat nicht bedacht, was da bedacht, die Strukturen, die vielleicht funktioniert haben, zu retten, zu sanieren, sondern hat sie weggeputzt, ja. Und eben ähnliche Situation.
Hätten wir den einen Minister vom Range eines Montgelas gut brauchen können. Graf Montgelas, ich danke Ihnen für den Moment. Wir können unseren Hörern schon jetzt ankündigen, dass Sie uns für ein ausführlicheres Interview bereits die Zusage erteilt haben. Wir treffen uns dann live vor Ort, wo genau, wissen wir noch nicht. Im Juli hatten wir vereinbart. Wir freuen uns da sehr auf dieses Gespräch, dann gemeinsam mit der Andrea Pauli, die gleich aus Bamberg hier noch ankommt. Vielen Dank, dass Sie sich spontan Zeit genommen haben und uns für ein längeres Interview im Juli zur Verfügung stehen werden. Wir freuen uns sehr darauf. Das Herz der deutsch-französischen Freundschaft diesseits des Rheins schlägt in Bayern. Da bin ich froh, dann mit Ihnen darüber noch mehr sprechen zu dürfen.
Das ist wunderbar, ja. Nein, sehr gerne. Das freut mich und dann machen wir dann im Juli das.
Eigene, das heißt echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere wir in Aigen haben? Nicht? Also, ein helles, altbayerisch dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterhäube, ein Weizenbock und das Frühstück. Frühlingsbier. 9 Stammsorten und 3 saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier. Mehr Bierendurst.
Also es gibt das Bonmot, kein Bayern ohne Mosela und kein Mosela ohne Bayern. War das richtig?
Ich glaube ja. Kein Bayern ohne Mosela. Also ohne Mosela hätte es Bayern nicht gegeben.
Ohne Mosela kein Bayern und ohne Bayern kein Mosela. Er wurde das, was er wurde, in Bayern. Und das ist eine spannende Geschichte, die anfängt in der Pfalz. Da gab es den Max Josef und der war für nichts eigentlich vorgesehen. Der war viel zu weit weg in der Thronfolge der Wittelsbacher, als dass man für ihn irgendeine Position im Auge gehabt hätte. Also die Regentschaft schon überhaupt nicht, aber auch sonst nichts. Und dann ist er geworden Soldat. Und zwar hat er ein Regiment, Le Regiment Royal d'Alsace, glaube ich, war es, das elsässische königliche Regiment. Und nach wenigen Jahren schon war er dann Anführer dieses französischen Regiments. Nach der Französischen Revolution, also wir sind hier 1789 und in der Zeit danach, sind die sehr bald zu den Aufständischen übergetreten und dann ist er da weg. Er wurde dann aber sehr bald bayerischer Thronfolger der Kurfürsten, weil seine Verwandtschaft aus verschiedenen Gründen, also der eine, der vor ihm gewesen wäre in der Thronfolge, der hat eine Tänzerin geheiratet.
Mhm. Geht gar nicht.
Es geht, aber die Kinder sind dann nicht für die Thronfolge wiederum vorgesehen.
Genau.
Der darf die heiraten, aber die Kinder sind, das heißt morganatische Verbindung, glaube ich. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Die Kinder können dann nicht Thronfolgen sein. Und es war ihm aber wurscht, weil er hat sich sehr verliebt in diese Tänzerin. Und ein anderer war ein Spinner, der hat seinen Koch angezündet, sehr unsympathisch. Und weil es revolutionäre Zeiten waren, haben die dann ihn fortgejagt. Und der hatte aber keine Kinder selber. Und als der die Tänzerin geheiratet hat, von einem Hirsch bei der Jagd aufgespießt wurde, war dann plötzlich der Max Josef, Max der vierte Josef, Kurfürst von Bayern. Hat er keinen Bock drauf gehabt, der hat auch einen weinerlichen Brief an die Frau Mama oder irgendjemand, einen Verwandten, geschrieben, oh je, jetzt muss ich das regieren. Eigentlich war er ein wahnsinnig leutseliger, der einen Haufen Spielschulden aufgetürmt hat und beliebt war bei den Soldaten und auch bei den Damen. Jemand, der sich gerne das Leben um die Ohren gehauen hat. Und plötzlich hat man gesagt, den müssen wir jetzt verheiraten und dass er da solide wird und dass er dann Kurfürst wird. So. Das ist das. Und der Mangela, sein Vater hat gedient im bayerischen Heer, glaube ich, und deswegen ist der Maximilian Mangela, damals nur Freiherr, ist geboren in München. Und ein Jurist und eine ausführliche Ausbildung in verschiedenen Städten, Jurist und Staatswissenschaftler und verschiedene Sachen gelernt. Und er hat sich gut verstanden mit dem Max, dem vierten Josef. Und hat ihm gesagt, das Bayern muss moderner werden. Wir müssen diesen Zeichen der Zeit nachgehen. Die Französische Revolution sollte uns zu denken geben, wenn wir kein Hauen und Stechen in Bayern wollen, wenn wir diesen Entwicklungen, diesen Zeitläufen mitgehen wollen, dann machen wir eine Revolution von oben. Und dann kam später von Oskar Maria Graf dieser berühmte Satz, der sich auf dann die Novemberrevolution 1918 bezieht, aber den man da sehr gut auch anwenden kann. Nachher machen wir eine Revolution, dass eine Ruhe ist.
Genau.
Und so war die Überlegung. Und das hat der Mangela erdacht. Das ist ein Kind der Aufklärung. Er war auch Mitglied der Illuminaten. Und die Illuminaten, freilich, ein bayerischer in Bayern gegründet. Adam Weishaupt, der Illuminatenorden.
Die Erleuchteten.
Die Erleuchteten, die gesagt haben, das Licht der Vernunft muss jetzt das Dunkel des Mittelalters vollends durchbrechen. Mhm. Und die katholische Kirche natürlich immer noch.
Dunkles Mittelalter.
Dunkles Mittelalter. Teilweise, ich habe mal gesagt, in Bayern bis in die 1970er Jahre ist ein bisschen unfair, weil das moderne Bayern, das Mangela Bayern, ist dann eben ab 1808, da haben wir die allererste bayerische Verfassung, einen Verfassungsstaat und da gibt es dann die Gleichstellung der Konzessionen.
Aber vorher,
zumindest dem Gesetz nach.
Vorher ist was wirklich Wichtiges passiert ohne das auch Montgelas wahrscheinlich niemals so weit gekommen wäre. Napoleon hat nämlich diesen Kurfürsten zum bayerischen König gemacht. 1806.
Das hat überhaupt der Montgelas ausverhandelt, und zwar in Bogenhausen. Das Palais gibt's nicht mehr, aber er hat in Bogenhausen mit den Franzosen das ausgehandelt. Bayern, Zankapfel zwischen Habsburg, Österreich im Osten und Frankreich im Westen. Und die Österreicher wollten Bayern sich einverleiben.
Und ausgerechnet Napoleon kam ihnen zu Hilfe und war ihr Verbündeter.
Ja, und der Montgelas hat es eben so eingefädelt, dass er das Maximum für Bayern rausgeholt hat. Und nicht nur moderner Staat, sondern Bayern in den Grenzen, wie man es heute kennt, dass da schwäbische und fränkische Gebiete dazugekommen sind. Die Grenzen, die vorher bis zu den, seit den Zeiten der Agilolfinger in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends sich nicht verändert hatten, im Wesentlichen, war dann plötzlich doppelt so groß.
Übrigens, falls du jemals ein Wort für Scrabble brauchst, mit dem du richtig gewinnen kannst, dann empfehle ich dir die
Agilolfinger?
Nein, die Reichsdeputationshauptschlussakte. Das war nämlich das Dokument, mit dem Bamberg zum Beispiel, gemeinsam mit 14 anderen Städten, die heute Teil von Bayern sind, als geistliche Fürstbistümer zum zukünftigen Königreich zugeschlagen wurden. Und was hatten sie davon? Bayern wurde nicht nur größer, sondern diese ganzen Orte, die sehr viel Einfluss hatten aufgrund dieser kirchlichen Bedeutung, machten natürlich Napoleon damit nochmal mächtiger, stärker und hatten sehr viel Einfluss. War also nichts von wegen hier, wir schenken euch was, sondern es war ausgesprochen, ja, selbstsüchtig von ihm.
Ja, es ist Politik. Es gibt ein Zitat von Napoleon, ich glaube, in den Füchsen im Weinberg. Ist das vorne drin? Bleiben Sie mir fort mit dem Schicksal. Das ist die Politik. Der Montgelas war nicht nur ein guter Architekt einer modernen Verfassung, sondern auch wahnsinnig geschickt. Wir sind ja hier noch im Schlosspark Nymphenburg, wo wir den zweiten Teil unserer Doppelfolge aufnehmen. Und da sind die Österreicher herangerückt, ich glaube 1806, also jedenfalls Anfang des 19. Jahrhunderts.
1806 war auf jeden Fall im Januar die Ernennung des Königs.
Dann war es vorher. Die Österreicher wollten den Max, den Kurfürsten damals noch zwingen, Max den IV. Josef, wollten den zwingen, dass er das bayerische Heer denen zur Verfügung stellt für den Krieg gegen Napoleon. Und das wollte aber der Montgelas nicht, und dann hat er einen Trick gemacht und hat gesagt, er verhandelt ein wenig vor und er präpariert ein wenig die Verhandlungen mit den Österreichern und hat aber in der Zwischenzeit den Max, den IV. Josef, hat er nach Würzburg geschickt, wohin der Napoleon schon unterwegs war, und hat so die Österreicher ausgetrickst. Später, als der Krieg vom... Jetzt warte mal das Flugzeug kurz ab.
Ja, ich hätte da auch noch was total gut an diese Stelle passt,
ja,
bevor
dann
du mit
rein.
Später anfängst.
Das Flugzeug. Das oder wollen wir das Flugzeug ignorieren? Mhm. Das Flugzeug wäre mir wurscht, aber es wird langsam kalt.
Mhm, mir auch. Da wir gerade davon sprachen, dunkles Mittelalter, Politik, Aufklärung, Erleuchtung, das waren ganz schön gewiefte Typen zu dieser Zeit. Denn nachdem Maximilian der IV. Josef zu Maximilian dem I. Josef, also vom Kurfürsten zum König wurde, wurde das natürlich in den Straßen Bayerns verkündet. Achtung, ihr habt jetzt einen König, das ist er, hier ist euer Max. Was aber total spannend ist, ist, dass komplett verschwiegen wurde, dass das irgendwas mit Napoleon zu tun haben könnte. Stattdessen, und jetzt kommt's, verwies man auf das ohnehin vorhandene Recht, das ihm angeblich zusteht, auf die Vorsehung Gottes. So viel zum Thema Aufklärung und Politik. Den Menschen wurde gesagt, also Gott hat vorgesehen, dass das euer König ist, liebe Bayern. Hat eigentlich komplett übergangen, dass zu diesem Zeitpunkt Gott in der Regierung ja eigentlich schon nichts mehr zu suchen hatte. Darüber haben wir ja das letzte Mal sehr ausführlich gesprochen. Und im Regierungsblatt, wo es wirklich wichtig war, da hat man diese Formulierung mit der Vorsehung der Göttlichen einfach weggelassen. Also hat man sehr zielgruppenorientiert kommuniziert, warum jetzt ausgerechnet der Max der bayerische König war.
Mhm. Das passt auch gut dazu, dass man dann in Bayern bis in die 70er, 1970er Jahre von der Kanzel herabgepredigt hat, dass wer an Gott glaubt, die CSU wählt und umgekehrt. Nur wer die CSU wählt, ist auch Gott gefällig. Ja, zielgruppenorientiert, sehr gut formuliert.
Und jetzt geht's noch weiter. Napoleon hat ja durchaus was davon, dass ausgerechnet dieser Kurfürst König wurde. Denn Napoleon hat ja ein Problem. Der Mann war Korse und war ein Feldherr, ein Krieger, aber er hatte kein royales Blut. Und dann hat er ein paar Fäden gesponnen und hat sehr politisch Amor gespielt. Es hat nicht mal 14 Tage gedauert von der Königskrönung oder von dem Ausrufen des Königs, bis er seinen eigenen Stiefsohn mit des Königs Tochter verheiratet hat. 14 Tage von der Ernennung des Königs bis zur Verheiratung dessen Tochter mit seinem eigenen Stiefsohn.
Aber er ist Landadel in Korsika.
Ja, aber das reicht ja nicht, um Bayern und das ganze große Reich, das er ja gerne regieren wollte, zu regieren. Was hat denn Korsika für eine Rolle gespielt? Also so riesig, als Landadeliger von Korsika, glaube ich, konnte er hier keine großen Töne spucken.
Das geht nur wegen der Französischen Revolution, dass da so ein Landadeliger von JWD und noch drüber über dem Teich, dass dann der dann aufsteigen konnte, begabt oder nicht. Und das hat ihn auch so stark gemacht. Und die Franzosen.
Jetzt kann es ja natürlich sein, dass sich Eugène, sein Stiefsohn, und Auguste Amalie, seine neue Schwiegertochter, nicht besonders gut verstehen und dieser ganze Plan irgendwie nicht reicht. Also hat er sich gedacht, doppelt hält besser. Er hat nämlich dann seine Adoptivtochter Stephanie verheiratet mit Jérôme. Das war der Erbprinz von Baden. Wieder ein weiteres Reich in seiner Macht. Und seinen jüngsten Bruder hat er auch noch verheiratet mit einer württembergischen Prinzessin. Und seinen älteren Bruder, Luigi, hat er mit seiner eigenen Stieftochter verheiratet. Was auch ein bisschen inzestuös ist, nicht wirklich, aber trotzdem schon fragwürdig. Also er hat wirklich, wo es irgendwie ging, Fäden gesponnen, Verbindungen geschaffen in Königshäuser, damit er auf jeden Fall möglichst viel Macht, viel Einfluss und viel royalen viel royales Blut auf einmal in napoleonischen Familienbanden hatte. Der Amor der Kriege, wer hätte das gedacht?
Ja, und dann hat er ganz Europa mit Krieg überzogen. Mhm. Austerlitz lief es noch super. Und der Montgelas hat auch genau gewusst, dass das jetzt erstmal sehr gut ausschaut für die Franzosen, weil die hatten ihre Heeresreformen schon vorangebracht. Und da waren die Habsburger und die Preußen total hinterher. Die haben aber schnell dazugelernt und der Napoleon hat sich gedacht, er erobert jetzt wirklich die ganze Welt Alexandermäßig im Handstreich. Hatte dann in Spanien zu tun, wo er dann die Revolten niederschlagen musste. Und dann hat er sich auch noch, du hast es vorhin schon erwähnt, diesen Russlandfeldzug angetan. Der alte Verbündete Russland hat sich dann an das Handelsembargo nicht gehalten gegen England, weil eigentlich war ja England der Feind und so weiter, obwohl die da aus den Gefechten natürlich erstmal raus waren, aber man wollte die dann bremsen, weil die waren auf dem absoluten Vormarsch, nachdem sie die Spanier wieder klein gehalten hatten und also großes, tolles Frankreich-Russland-Bündnis und weil die aber dann unter dem Embargo gegen England so gelitten haben, haben die sich dann nicht mehr dran gehalten und da war der Napoleon furchtbar sauer und hat gesagt, ihr müsst jetzt alle mit und wir gehen nach St. Petersburg, was glaube ich damals noch die Hauptstadt, und erobern Russland. Und hat 36.000 Bayern auch mitgenommen, die mussten, weil Allianz, klar, gut und böse, durch dick und dünn, bis dass der Tod uns scheidet. Und so war es dann auch, sind nur, dieser berühmte Frankreich-Feldzug für die bayerischen Soldaten, da gibt es überall Gedenkstätten, weil das ist nur jeder Zehnte überhaupt zurückgekommen.
Mhm. Und 3.000 von den 36.000, die losgezogen sind.
Ja. Und es gibt ja, und dann ging es dahin mit Napoleon. Und das hat wiederum auch der Montgelas verstanden. Und hat dann dann war er ja schon König, Max der Erste Josef war schon König. Und damit er das aber alles behalten kann, was er dann in den Verhandlungen mit den Franzosen und durch die Allianz mit den Franzosen bekommen hat, was Bayern bekommen hat, musste man dann auf die Seite der Sieger rechtzeitig wechseln. Und ist er dann noch rübergegangen und dann stand Napoleon auch noch ohne Bayern da und dann war es auch dann mit seiner Herrlichkeit vorbei. 1814, glaube ich. Dann verloren und 1821 ist er dann an Bedeutungslosigkeit auf Elba gestorben.
Genau. Und es war echt eine knappe Kiste, denn die Entscheidung, dass sich Bayern dann plötzlich auf die Seite der Österreicher stellt, ist gerade mal eine Woche vor der Schlacht von Leipzig gefallen. Das war wirklich in letzter Minute fast.
Ja, ein hohes Pferd springt zu hoch, wie es muss. Rechtzeitig.
Gerade so.
Ja. Also bei Montella ist spannend, dass man heute immer noch speziell aus ultrakonservativen Kirchenkreisen ihn verteufelt wegen dem, was in der Säkularisation passiert ist und ihm das alles vorwirft. Haben wir im Interview schon kurz gesprochen mit Tassilo Graf Montella. Da hat er aber nichts dafür gekonnt, was dann an verschiedenen Orten da eben dann an Kirchengütern oder an Kunstschätzen zerstört wurde. Das hat er nicht selber persönlich angeordnet. Meine Vermutung ist, dass es denen halt bis heute nicht schmeckt, dieses ganze Thema Aufklärung. Und es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass die Illuminaten in so vielen negativen Weltverschwörungen auftauchen. Weil es würde mich nämlich der Bär bremsen, wenn es nicht so wäre, dass ultrarechte Kirchenkreise auch ein Teil dieser Verschwörungstheorien, die grassieren im Internet und immer mehr Menschen darauf reinfallen, Verschwörungstheologien, muss man eigentlich sagen, basieren eigentlich immer darauf, dass die Illuminaten dahinter stecken und eine neue Weltordnung machen, was zwar damals schon der Fall war, aber heute ist es was anderes. Und was da für ein Mist erzählt wird. Und ganz oft basieren diese Theorien auf Sachen, wo man sagt, wir können uns alle unendlich weiter vermehren. Zum Beispiel die Theorie mit der flachen Erde. Einer der größten Blödsinne, die größten Schwachsinn, den man überhaupt sich ausgedacht hat. Schon bei den alten Griechen haben es gewusst. Und man kann es auch sehen. Horizont hinten, das Boot verschwindet plötzlich, obwohl man es eigentlich gerade noch gesehen hat. Also wie ist das erklärbar? Aber nein, flache Erde, tolle Theorie. Und dann, wenn man den Flacherdlern zuhört, man sich mal fragt, wie kommen die da eigentlich drauf? Dann kann man zumindest mal hören, was da für Erklärungen sind. Und dann behaupten die, dass wenn man die Erde so ausrollt, also die angebliche Kugel ausrollt, ist ein Eisring um die bekannte Landmasse. Und hinter dem Eisring ist eine riesige Landmasse, die keiner nutzt, Bodenschätze, die keiner aushebt und eine Fläche, die man locker besiedeln könnte, sodass wir uns dann weiterhin vermehren wie die Wahnsinnigen. Mhm. Und die Illuminaten wiederum, die verhindern das. Die sagen, wir sollen uns nicht unkontrolliert vermehren, geht hin und meerrettig. Wie der Willi Astor so schön gesagt. Also meine Vermutung ist, dass da solche Kreise dahinter stecken, dass man den Aufklärern bis heute böse ist und man versucht immer wieder zu beweisen, der Mensch ist in Wahrheit blöd und muss geleitet werden von irgendwelchen heiligen Wasserbüffeln.
Naja, vor allem von Geistlichen, weil die Kirche ja eine sehr, sehr, sehr mächtige Institution war und das heute nicht mehr so ist, wie das früher war. Und das ist natürlich auch ein bitterer Verlust, wenn man plötzlich nicht mehr mitzubestimmen hat.
Ja, war oder ist. In Spanien immer noch und kommt jetzt wieder mit diesen ganzen ultrarechten Gruppierungen. Vox, auch die Trumpisten in den USA sind sehr stark religiös. Also da sind wieder, da ist immer noch dieser Kampf zwischen dem Weg zur Aufklärung hin zur Vernunft und den ganz alten dunklen Zöpfen, die da überall noch rumhängen, ist noch lang nicht ausgefochten.
Naja, und gerade zutiefst religiöse Menschen sind ja auch sehr anfällig dafür, an Dinge zu glauben, die man nicht erklären kann. Weil Vernunft, sie sind gewöhnt, dass Vernunft nicht unbedingt eine Rolle spielt bei dem, was sie glauben. Das macht sie dafür ja sehr anfällig.
Gott hat die Erde an 7 Tagen erschaffen.
Jetzt haben wir einen kleinen Verschwörungstheorie-Exkurs gemacht. Aber Stefan, sag mir bitte nochmal, was ich jetzt nicht so ganz genau verstanden habe. War jetzt Montella eher ein Strippenzieher im Hintergrund, für den der König eigentlich gearbeitet hat, ohne es zu merken? Oder hat Montella den König geschult in dem, was er alles geplant hat? Oder war das eine Art Teamwork? Wie muss ich mir das vorstellen?
Am besten, du liest die Biografie. Also es war auf jeden Fall eine Symbiose, ein Teamwork. Der Max der Erste, sagen wir jetzt, also Max der Erste Josef, weil jetzt haben wir ja Königreich Bayern. Max der Erste Josef wusste ja ganz genau, dass er zu dem Ganzen nicht ausgebildet ist. Der war ja nie blöd. Der hat ganz genau gewusst, er hat Soldat gelernt und sonst nichts. Also hat er eigentlich jemand wie den Maximilian händeringend gebraucht. Und hat er händeringend gebraucht. Und umgekehrt, der Montella braucht natürlich auch einen Herrscher, der kapiert, dass seine Ideen halt Zeichen der Zeit sind und dass man das auch machen sollte. Also haben sie sich sehr gut ergänzt. Und die Biografien hat Pierre Wolf mir empfohlen. die Bibel überhaupt ist natürlich das Referenzwerk ist von Professor Eberhard Weiß. Hat ja auch der Tassilo Graf Montgelas gerade erwähnt vorhin im Interview. Das ist ein Lebenswerk von dem Professor Weiß. Das ist das Standardwerk in Sachen Montgelas-Biografien. Es gibt auch von Herre eine Biografie und relativ neu von Markus Junkelmanns. Die sind eher populärwissenschaftlich, also als Einstieg vielleicht gut geeignet, wenn man das Wikipedia wissen, was ja auch schon ganz interessant ist, was da so steht, wenn man das ein bisschen ausweiten will.
Alle ISBN packen wir wie immer in die Informationen unter dem Podcast.
Genau, und jetzt vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps. Montgelas Palais in München ist heute das Hotel Bayerischer Hof. Und davor ist die Statue, eine silberne Statue vom Graf Montgelas. Da gibt es dann den einen oder anderen, hat auch der Herr Wolf mir erzählt, der gedenkt, das wäre der Mosi, also unser Mode-Mosi. Die Statue ist nämlich kurz nach dessen Tod dort errichtet worden und das Jabot, also dieses Modestück, das hat dann der ein oder andere mit der Daisy, dem Hunderl vom Rudolf Mooshammer verwechselt und denkt, das wäre jetzt der Mosi. Aber der hat nur keine Statue, sondern das ist die Montgelas-Statue und steht vor dem Hotel Bayerischer Hof. Und dort kann man sich auch, gibt es einen Raum, man dann, auch wenn man nicht dort wohnt, kann man da rein und sich Faksimile, also Kopien von Originaldokumenten aus dieser Zeit anschauen, die die Frau Volkert dort eingerichtet hat, weil die dann schon nicht nur Hoteliers sind, sondern auch ein Bewusstsein haben für die Geschichte dieses Gebäudes.
Klingt spannend.
Ja, es gibt eine Gedenktafel in der Montgelas-Straße. Stiftung Straßenkunst der Stadtsparkasse hat das möglich gemacht. Und dann natürlich in den Alpen auch gibt es die Montgelas-Nase. Weil Montgelas ist ja aus Savoyen. Savoyen, die höchste Region Europas, wo Menschen leben, hat er vielleicht deswegen diesen Weitblick gehabt, weil er ursprünglich von da stammt. Und er hatte aber auch einen Riecher, also buchstäblich, also eine gescheite Nasen. Und deswegen hat es in den Alpen auch einen Berg, der heißt Montgelas-Nase.
Cool.
Ja.
Habe ich noch nie gehört.
Na, ich habe das auch nicht gewusst und da kraxeln wir mal auf, wenn wir dann unseren Corona-Speck abtrainieren wollen.
Das ist ein Wort.
Und dann gibt es eine Schule, da veranstaltet die Montgelas-Gesellschaft Konzerte. Ich glaube, jetzt kann man sie bald wieder besuchen, die Konzerte. Und zwar das Max-Joseph-Stift, eben nach dem Max-Josef benannt, aber gegründet von Montgelas, nach dem Vorbild der französischen neuen Schulen, der Napoleon. Das muss man auch bei aller Kritik an dem Feldzug und was auch immer er vielleicht nicht so Schönes gemacht hat, sagen. Ganz großer Frauenrechtler auch, also jedenfalls für die Zeit. Jemand, der zum Beispiel gesagt hat, der Kaiserschnitt, da muss als allererstes geschaut werden, dass die Frau überlebt und dann das Kind, nicht umgekehrt, nicht wie manche immer sagen, das Kind gehört Gott und was hat die Frau schon zu sagen, deren Bauch das da heranwächst. Und er hat auch eine insgesamt für Frauenrechte sehr viel getan, hat ein sehr modernes Frauenbild. Und da gibt es die Maison de la Dédication Légion d'Honneur, also die Ehrenlegion, und es ging darum, dass die Töchter von den Versehrten oder Gefallenen, dass die dann was lernen, dass die dann nicht, und deswegen ist es ein Mädchengymnasium in Bogenhausen, das ist Max-Josef-Stift, und da kann man dann gucken nach Konzerten.
Das heißt, deine Spuren sind in München bis heute wirklich noch vorhanden.
Überall und nicht zuletzt in den vielen Worten. Und deswegen sagen wir jetzt merci fürs Zuhören.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt, pfiat euch und bis zum nächsten Mal. Was machen wir nächstes Mal? Wissen wir noch nicht.
Wissen wir noch nicht.
Ja, dann lasst euch überraschen. Surprise.